Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Und da geht es um Vertrauen und Finanzmärkte. Die UBS wechselt ein Drittel des Verwaltungsrats aus. Wir fragen, ist es eine Flucht nach vorn? Sind Schweizer Banken überhaupt noch sicher? Fragen viele Schweizer Anleger den Bankenombudsmann Hans-Peter Henny. Was er ihnen antwortet und was er zum Vertrauensverlust sagt, dann im Tagesgespräch um 13 Uhr. Wenig Vertrauen hat auch die Politik in die SBB. Wenn der Bund schon Geld in die Bundesbahnen stecke, dann müsse die Kontrolle besser werden, fordern die Politiker. Und dann noch, das Glas ist halb voll. Die Schweizer Jugendlichen trinken weniger als auch schon. Und nach den stillen Schaffern der Showman. Frankreichs Präsident Sarkozy übernimmt mit großen Gesten die EU-Ratspräsidentschaft von Slowenien. Rückblick und Ausblick. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Stefan Wüthrich.
Schweizer Jugendliche trinken, rauchen und kiffen weniger als noch vor 4 Jahren. Dies das Ergebnis einer Studie, die die Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme SFA veröffentlicht hat. Elmar Plotzer.
Die Mehrheit der Schweizer Jugendlichen habe kein Problem mit Alkohol, Tabak oder Drogen, betont die SFA. Und die Entwicklung der letzten 4 Jahre sei positiv. So trinken sich laut der Umfrage 14% der 15-jährigen Knaben und 8% der gleichaltrigen Mädchen regelmäßig einen starken Rausch an. Bei der letzten Umfrage vor 4 Jahren waren es noch 20% der Knaben und 11% der Mädchen. Auch die Zahl der Kiffer habe abgenommen. Bei den Knaben von 23 auf 20%, bei den Mädchen von 17 auf 12%. Der Tabakkonsum sei ebenfalls zurückgegangen. 30% der Befragten hätten im Monat vor der Umfrage geraucht, das ist ein Rückgang von 4%. Ursachen für diese Entwicklung sind laut SFA höhere Preise für Zigaretten und Alkopops. Auch sei in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für die gesundheitlichen Probleme gestiegen. Allerdings gäbe es immer noch zu viele Jugendliche, die Alkohol, Cannabis und Tabak konsumierten, so die SFA.
Elmar Plotzer. Wer HIV-positiv ist und wissentlich jemanden mit dem Virus ansteckt, ist strafbar. Das war bekannt. Das Bundesgericht in Lausanne geht nun noch einen Schritt weiter. Auch wer die Möglichkeit einer eigenen HIV-Infektion ignoriert und bei ungeschütztem Sex seinen Partner ansteckt, kann wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung verurteilt werden. Bundesgerichtskorrespondent Pascal Krauthammer.
Im konkreten Fall war es keine vorsätzliche Übertragung der Krankheit, denn der Mann wusste nicht um seine Infektion mit dem HIV-Virus, als er mit seiner Partnerin mehrmals ungeschützt verkehrte und sie so ansteckte. Trotzdem will das Bundesgericht den Mann wegen fahrlässiger, schwerer Körperverletzung verurteilt wissen, denn dieser hatte schon zuvor während Jahren mit verschiedenen Partnerinnen ungeschützten Geschlechtsverkehr. Fahrlässig ist laut den Lausanner Richtern nicht der unterlassene HIV-Test. Vorzuwerfen sei dem Mann vielmehr, dass er aufgrund seiner früheren Risikokontakte konkrete Anhaltspunkte für eine eigene, mögliche HIV-Infektion gehabt und trotzdem ungeschützt verkehrt habe. Die Safer-Sex-Regeln des Bundesamtes für Gesundheit bestimmten hier die anzuwendende Sorgfalt, so das Bundesgericht. Das Urteil ist wegweisend und bedeutungsvoll, denn in der Schweiz breitet sich das HIV-Virus weiter aus. Im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz über 700 neue Ansteckungen gemeldet, 26 Menschen schließlich starben an AIDS.
Pascal Krauthammer. Ein weiteres Urteil des Bundesgerichts betrifft die Mehrwertsteuer. Laut Gericht untersteht nämlich auch der Handel mit Betäubungsmitteln der Mehrwertsteuer. Das Gesetz unterscheidet nicht zwischen legalen und illegalen Geschäften. Ein Händler von sogenannten Duft- oder Hanfkissen wollte keine Mehrwertsteuer auf seine Produkte zahlen, mit dem Hinweis, der Verkauf sei gesetzwidrig gewesen. Die Veränderungen im Verwaltungsrat der UBS haben die Anleger zunächst nicht überzeugt. An der Börse fielen die Aktien der UBS auf ein neues Rekordtief. Die Schweizer Grossbank UBS hatte bekannt gegeben, dass sie ihren Verwaltungsrat erneuern werde. So treten 4 der 12 Mitglieder im kommenden Oktober zurück. Es handelt sich um Peter Spuhler, Stefan Heringer, Rolf Meyer und Lawrence Weinbach. Sie sollen an einer weiteren außerordentlichen Generalversammlung am 2. Oktober ersetzt werden. Die unsichere Lage an den Börsen spürt auch der Ombudsmann der Schweizer Banken. So seien im ersten Halbjahr 2008 deutlich mehr Anfragen eingegangen zu den Themen Vermögensverwaltung und Anlageberatung. Dies erklärte der Bankenombudsmann bei der Präsentation seines Jahresberichts 2007. Vor allem Kleinkunden seien verunsichert und hätten zum Teil deutliche Verluste ihrer Wertpapiere hinnehmen müssen. Der Bankenombudsmann nimmt Klagen aus der Bevölkerung entgegen und versucht zwischen den Parteien zu vermitteln. Finanziert wird die unabhängige Stelle von den Banken. Die Gelder, die vom Bund an die SBB fließen, werden nur ungenügend überwacht. Zu diesem Urteil kommt die eidgenössische Finanzkontrolle. Verkehrspolitiker fordern nun vom Parlament eine Verschärfung des Leistungsauftrags an die SBB. Die SBB erhält vom Bund fast 6 Milliarden Franken für 4 Jahre. Sie soll damit die Infrastruktur ausbauen und instand halten. Das flexible Rentenalter auf dem Bau ist ein Erfolg, dies sagt die Gewerkschaft Unia. In den letzten 5 Jahren hätten fast 6.000 Bauarbeiter eine Frührente bezogen. Bevor das flexible Rentenalter auf dem Bau eingeführt worden war, hatte es zähe Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern gegeben. Dabei hatten die Bauarbeiter 2002 gestreikt. Ab heute gelten in der Schweiz neue gesetzliche Bestimmungen zur Bekämpfung von Fälschungen und Piraterie. Mit den neuen Bestimmungen kann der Zoll ab sofort eingeführte Fälschungen vernichten. Um die Konsumenten für die Problematik zu sensibilisieren, wurden im freiburgischen Cressier fast 30.000 gefälschte Uhren zerstört. Die zerstörten Waren wurden während der letzten 4 Jahre von der Zollverwaltung aufgegriffen. Laut Schätzungen führen Fälschungen und Piraterie der Schweizer Wirtschaft jährlich einen Verlust von 2 Milliarden Franken zu.
12:37 Uhr, das sind die Mittagsinformationen im Rendezvous. Wer zahlt, befiehlt, sollte man meinen. Bei der SBB zahlt der Bund zwar, weiß aber nicht genau, was mit dem Geld geschieht. Berauscht vom Bier seien weniger Jugendliche als angenommen, sagen zumindest sie selbst. Alles andere als berauschend ist der Zustand der UBS-Aktien. Die fallen ins Bodenlose, obwohl ein Drittel der Führungscrew ausgewechselt wird. Wir sagen warum. Und wir reden auch mit dem Bankenombudsmann über den Imageverlust der Banken im Tagesgespräch um 13 Uhr. Und dann noch dies, große Töne vom kleinen Mann. Nicolas Sarkozy will als EU-Ratspräsident die EU auf den Kopf stellen, warum ihm das kaum gelingen dürfte. Der Bund subventioniert die SBB mit 6 Milliarden Franken, damit diese die Infrastruktur ausbauen und instand halten kann. Nur, ob dieses Geld effizient und richtig eingesetzt wird, das wird kaum kontrolliert. Das zeigt ein Bericht der eidgenössischen Finanzkontrolle. Politiker sind konsterniert und wollen handeln. Oliver Washington.
Der Bund schließt jeweils für 4 Jahre mit der SBB eine Leistungsvereinbarung ab. In einer solchen steht geschrieben, welche Strecken die SBB ausbaut, welche sie erneuert und wie viel Geld sie dafür erhält. Für die aktuelle Leistungsvereinbarung sind es knapp 6 Milliarden Franken. Trotz dieser Riesensumme kontrolliert der Bund die SBB nur unzureichend, wie das Geld ausgegeben wird. Zu diesem Schluss kommt die Finanzkontrolle des Bundes. Direktor Kurt Grüter bestätigt einen Artikel in der heutigen NZZ.
Ja, das allgemeine Fazit ist, dass das Controlling wenig wirksam ist, dass die in der Leistungsvereinbarung erwähnten Infrastrukturziele nicht gemessen werden und dass die Voraussetzungen für das Controlling zu verbessern sind.
Die Leistungsvereinbarung hält fest, dass die SBB, das Bundesamt für Verkehr, das BAV lediglich informieren müsse, wenn Probleme auftreten. Und weiter schränkt die Leistungsvereinbarung die Kompetenzen des BAV ein. Das Bundesamt kann keine Sanktionen ergreifen, wenn die SBB gewisse Ziele nicht erreicht. Verabschiedet wird die Leistungsvereinbarung vom Parlament. Dieses steht denn auch in der Pflicht. Dieser Meinung ist auch Ulrich Gietzendanner. Er ist SVP-Nationalrat und Mitglied der Nationalrätlichen Verkehrskommission.
Ein Controlling, das wissen wir von den privaten Aktiengesellschaften. Jeder Controller, der ist einer der wichtigsten Leute und der muss Zähne haben, das ist völlig richtig. Da muss man halt eine Vorlage generieren. Das werden wir ganz sicher tun müssen. In Zusammenarbeit mit der Finanzdelegation müssen wir diesen Fragen nachgehen, denn ich schäme mich selbst etwas, dass ich das nie gemerkt habe.
Dass die Voraussetzungen für ein effizientes Controlling eben unzureichend sind. Den Hebel ansetzen wollen auch Peter Bieri von der FDP und Jacqueline Fehr von der SP. Das BFV müsse mehr Kompetenzen haben, sagt Fehr.
Ich sehe insbesondere dort einen Handlungsbedarf, dass das BAV künftig einseitig festlegen kann, welche Daten die SBB abliefern muss, um dieses Controlling vollziehen zu können, und dass das künftig nicht mehr aufgrund einer Vereinbarung ist und damit quasi die SBB heute sagen kann, welche Zahlen sie liefern möchte.
Der Direktor der Finanzkontrolle, Kurt Grütter, fordert weiter explizit Sanktionsmöglichkeiten für das BAV. Ob die SBB das Geld auch tatsächlich ineffizient ausgibt, will Grütter nicht behaupten, trotz schlechtem Controlling. Allerdings kritisiert Grütter die SBB. Er habe bei seinen Nachprüfungen den Eindruck gewonnen, die SBB wehre sich gegen ein effizientes Controlling.
Wir haben die Prüfung vor allem beim Bundesamt für Verkehr gemacht und diese Prüfung besteht natürlich auch, indem man mit den Beteiligten, mit den Betroffenen, mit den Verantwortlichen Gespräche führt, und das ist ein Eindruck, den unsere Mitarbeiter vor Ort in diesen Gesprächen erhalten haben.
Die SBB selber hat heute Morgen keine Stellungnahme abgeben wollen zum Bericht der Finanzkontrolle. Das Bundesamt für Verkehr hingegen zeigte sich mit dem Bericht und den Forderungen einverstanden.
Jedes Wochenende das gleiche Bild. Jugendliche im Vollrausch, Minderjährige mit Alkoholvergiftungen auf der Notfallstation. Die Diskussion um die Jugend, die trinkt, raucht und kifft, wird heftig geführt. Jetzt kommt eine repräsentative Studie im Auftrag der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme zum Schluss. Rein zahlenmäßig, rechnerisch, wird das Problem kleiner. Die Jugendlichen in der Schweiz scheinen braver geworden zu sein. Inlandredaktor Alexander Sauter.
Regelmäßig betrunken, das waren vor 4 Jahren noch knapp 20% der männlichen Jugendlichen. Diese Zahl ist zurückgegangen, heute sind es noch gerade 14%. Rückläufig ist auch die Zahl der jugendlichen Raucher und der Cannabiskonsumenten. Eine erfreuliche Nachricht, aber kein Grund zum Jubeln, sagt Gerhard Gmehl, Projektleiter der Studie.
Wir waren aber davor, das als Entwarnung zu sehen. Wir haben immer noch relativ hohe Zahlen, aber es sieht so aus, dass es nicht weiter nach oben geht.
Relativ hohe Zahlen, das heißt, wer trinkt, tut das regelmäßig, und zwar 3-mal im Monat, also fast jedes Wochenende. Dann im Übermaß Rauschtrinken bis zum Kontrollverlust. Trotzdem, die Tendenz geht zurück, und zwar in ganz Europa. Dass Rauchen schädlich ist, glauben mittlerweile selbst die Jugendlichen. Auch die Vorbilder in Videoclips und Werbespots rauchen kaum noch.
Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, dass sich der Lebensstil dieser Jugendlichen verändert hat. Viele bleiben jetzt zu Hause, spielen am Internet, kommen selber kaum noch zum Essen und haben dadurch natürlich eventuell weniger Möglichkeiten, rauszugehen und sich zu betrinken. Aber das wollen wir wirklich noch genauer untersuchen erst.
Sagt Studienleiter Gerhard Gmehl. Trotz der positiven Entwicklung, jugendliche Rauschtrinker bleiben ein Problem. Davon zeugen die Spitalstatistiken. Ärzte müssen sich jedes Wochenende um Minderjährige kümmern, die betrunken sind. Warum also diese Diskrepanz? Einerseits rückläufiger Alkoholkonsum, gleichzeitig mehr schwerst betrunken in den Spitälern.
Wir haben eine Befürchtung, dass zwar die allgemeine Bevölkerung der Jugendlichen den Konsum zurückgeht, es aber mehr und mehr eine Gruppe von sehr risikoreich Konsumierenden gibt, die eventuell dafür auch verantwortlich sind, dass diese ganz extremen Fälle, wie die zur Aufnahme in Notfallaufnahmen führen, dass die eher zunehmen. Also eine Polarisierung.
Und bei dieser Gruppe, so Studienleiter Gerhard Gmehl, bei dieser Gruppe würde es sich oft um sozial Schwächere handeln. Die Präventionsarbeit dürfe deshalb jetzt nicht abgebaut werden, fordert Franziska Peterhans, Zentralpräsidentin des Dachverbands Schweizer Lehrerinnen und Lehrer.
Ich denke, man sieht, die Bemühungen greifen, aber sie können nicht weggelassen werden, sie müssen weitergehen. Die Prävention kann man auf keinen Fall zurückfahren. Ich sage es, jedes Kind, das mit 15 Jahren sich regelmäßig betrinkt, jeder Jugendliche ist mit Sicherheit einer zu viel.
Stärker kontrolliert werden muss weiterhin der Alkoholverkauf, denn die allermeisten Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren kaufen den Alkohol ganz normal im Laden oder Restaurant, obwohl der Verkauf an sie verboten wäre.
Die Aktie der Schweizer Grossbank UBS war heute Morgen weiter sozusagen im freien Fall. Sie sank auf den tiefsten Stand überhaupt, das heißt seit der Fusion der Bankgesellschaft und des Bankvereins zur UBS. Zeitweise wurde die UBS gar unter 20 Franken gehandelt. Und das, obwohl die Bank heute Morgen ein Signal der Erneuerung aufleuchten ließ, konkret ein Drittel des UBS-Verwaltungsrates erneuern will. Urs Sigrist von der DRS-Wirtschaftsredaktion. Neue Köpfe sind angekündigt, die Aktie sinkt trotzdem weiter. Mit Vorschussvertrauen in neue war es also nichts.
Nein, da war wohl nichts, denn da beginnt auch schon das Problem mit diesen neuen Köpfen, weil die UBS eben nicht sagt, wer diese neuen Verwaltungsräte sind. Sie sagt nur, wer geht. Das aber ist keine große Überraschung. Peter Spuhler, etwa der SVP-Nationalrat und Chef von Stadlerrail, hat seinen Rückzug schon vor einer ganzen Weile angekündigt. Auch die neue Corporate Governance bei der UBS, also dass die Aufgaben von Verwaltungsrat und Management klarer voneinander abgegrenzt werden sollen, auch das ist in Ordnung, wurde aber eben auch schon länger angekündigt. Gleichzeitig ging gestern das zweite Quartal zu Ende und da wurden eben eigentlich neue Zahlen erwartet und nicht neue Köpfe, die dann noch nicht mal bekannt sind.
Sie haben es gesagt, es wurden neue Zahlen erwartet. Die UBS hat jetzt aber keine Zahlen fürs zweite Quartal bekannt gegeben. Ist jetzt das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Also geht es der Bank gut oder schlecht?
Also ich würde sagen, es ist beides. Es ist in ganz, ganz großen Anführungszeichen gesagt, allerdings ein gutes Zeichen, weil es zeigt, dass die Spekulationen und Informationen, die am Markt zirkulieren, an der Börse zirkulieren, dass die wohl in etwa stimmen. Deshalb ist auch keine Ad-hoc-Publikation, wie das heißt, dieser Zahlen nötig. Also keine neue Gewinn- oder besser in dem Fall eben Verlustwarnung der UBS ist nötig. Aber in erster Linie und vor allem ist es natürlich ein schlechtes Zeichen, denn es bedeutet, dass die UBS auch im zweiten Quartal wieder Milliardenverluste gemacht hat. Es wird über einen Quartalsverlust von bis zu 5 Milliarden Franken spekuliert. Und es bedeutet wohl auch einen weiteren Abschreiber der Bank in der Größenordnung. Da wird spekuliert von 4 bis 7 Milliarden. Dies zusätzlich zu den 40 Milliarden, welche die UBS wegen der Hypothekenkrise in den USA ja bereits abschreiben musste.
Der Wert der UBS-Aktie sinkt und sinkt. Die Frage nicht nur für jene, die UBS-Aktien haben, geht jetzt das so immer wieder weiter oder hört das auch irgendwann mal auf?
Also die Krise der UBS geht schon sehr tief. Da sind diese Milliardenverluste fast ohne Ende. Da ist die Steuergeschichte in den USA. Da wird über einen Verkauf der Vermögensverwaltung in den USA spekuliert. Über eine neue Kapitalerhöhung auch. Da fließen Kundengelder ab. Das zusammen ist zu viel Unsicherheit. Und das führt dann zu dieser Ausverkaufsstimmung, zum Frust der Anleger auch. Auch einzelne Pensionskassen beispielsweise haben genug von der UBS, also nicht nur kleine, sondern auch große Anleger verkaufen. Umgekehrt fehlt die klare Strategie, wohin geht die UBS, welche Geschäfte will sie auch in Zukunft noch machen, wann ist Schluss mit den Verlusten. Es sind zu viele offene Fragen, denke ich, Antworten. Und sicher auch die Zahlen fürs zweite Quartal sollen zwar kommen, Mitte August, der 12. August ist der Tag, an dem die UBS ihre Zahlen sicher publizieren wird. Aber um diese Abwärtsspirale der Aktie zu stoppen, braucht es wohl schnell eben mehr als nur diese neuen Köpfe. Es braucht schnell neue Zahlen, neue Klarheiten vor allem. Und ich glaube kaum, dass die UBS da bis Mitte August zuwarten kann, denn sonst riskiert sie eben tatsächlich, dass die Aktie noch weiter fällt, dass der Fall der UBS-Aktie noch weiter geht.
Das waren Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Urs Sigrist. Frankreich hat vergangene Nacht von den Slowenen turnusgemäß den Vorsitz über die Europäische Union übernommen. Das heißt, ab sofort lenkt der für seinen Aktivismus bekannte Nicolas Sarkozy ein halbes Jahr lang als Ratspräsident die Geschicke der Union. Und der französische Präsident wurde schon zum Auftakt seinem Ruf gerecht. Die Europäische Union müsse ganz anders werden, sagte er am französischen Fernsehen. Aus Paris, Philipp Scholkmann.
Manche hätten vielleicht moderatere Töne erwartet von einem Präsidenten des Europäischen Rats, dessen Aufgabe vor allem darin besteht, den schwierigen Konsens zu finden zwischen den 27 Mitgliedstaaten mit ganz unterschiedlichen Interessen. Doch das ist nun mal Sarkozys Sache nicht.
Il y a eu erreur dans la façon de construire l'Europe. Il faut donc changer profondément notre façon de construire l'Europe.
Die Europäische Union sei falsch aufgebaut worden. Sie müsse folglich grundlegend neu konstruiert werden.
Eh bien, c'est ça que je voudrais contribuer à faire. Alors, en six mois, en étant président du Conseil, vous savez parfaitement que j'arriverai pas au bout. Mais je voudrais provoquer un choc salutaire. C'est l'idée européenne qui est en danger si on ne fait pas la protection des Européens.
Natürlich werde er in einem halben Jahr nicht alles erreichen können, sagte Sarkozy in dem einstündigen Interview am französischen Fernsehen zum Auftakt der Ratspräsidentschaft. Doch er wolle auf alle Fälle einen heilsamen Schock provozieren in Europa. Als Richtschnur sieht der französische Präsident eine Union, die nicht die Völker irritiere wie bisher, sondern eine, die sie beschütze vor den Folgen der Globalisierung.
Mais maintenant, qu'est-ce qu'on attend de l'Europe? C'est qu'elle protège les Européens contre les risques que fait peser la mondialisation.
Wie schon im heimischen Wahlkampf sprach Sarkozy von den Sozialstandards, von der Steuerpolitik, vom Umweltschutz, von der Einwanderung. Lauter Dossiers, in denen Europa eine gemeinsame Linie finden müsse, um sich gegen außen im rauen internationalen Wettbewerb behaupten zu können. Schon in einer guten Woche werde er außerdem nach Irland reisen, um dort Puls zu nehmen nach dem irischen Volksnein zum Lissabonner Vertrag, der die Institutionen der Europäischen Union reformieren sollte, nun aber auf Eis liegt. Dieses schwierige Dossier dürfte den neuen Ratspräsidenten vor allem beschäftigen im nächsten halben Jahr. Sarkozy ließ auch nicht die Kritik aus an der Europäischen Zentralbank, mit der er schon so manchen europäischen Partnerstaat riskiert hatte. Hohe Zinsen schadeten der Konjunktur und damit der europäischen Wirtschaft. Der ganze Sarkozy war in der einen Fernsehstunde enthalten, so wie ihn die Französinnen und Franzosen im letzten Jahr in der Innenpolitik erlebt haben. Jener Sarkozy, der sie fasziniert und zugleich irritiert. Der Macher, der angibt, Klartext zu reden und die Europaskepsis der eigenen Bevölkerung endlich ernst zu nehmen. Der Umtriebige, der Versprechungen macht und damit Hoffnungen schürt, die zu erfüllen sehr anspruchsvoll sein wird.
Philipp Scholkmann aus Paris. Der Paukenschlag am Fernsehen war vor allem ans heimische Publikum gerichtet. Doch die entschlossenen Einstandsworte des neuen Ratspräsidenten dürften auch in Brüssel aufmerksam verfolgt worden sein. Einer, der Präsident Sarkozy auf alle Fälle aufmerksam zugehört hat, ist unser EU-Korrespondent in Brüssel, Thomas Oberer. Ich fragte Thomas Oberer, Sarkozy will Europa vor den Folgen der Globalisierung beschützen und einen heilsamen Schock provozieren. Ist das nicht ein bisschen viel versprochen?
Das ist sicherlich sehr viel. Schon in den letzten Wochen gab es ja Stimmen in Brüssel, die meinten, mit den Ideen Sarkozys, da könnte man gleich ein paar Jahre EU-Politik füllen. Aber dass Sarkozy, der sich ja gerne als Macher verkauft, der schnell und entschlossen handelt, zum Auftakt seiner EU-Präsidentschaft jetzt gleich einen ganzen Strauß von Projekten vorlegt, das passt halt zu seinem Naturell. Man macht sich deshalb in Brüssel wenigstens für den Moment noch nicht so große Sorgen, denn man weiß sehr wohl, dass auch Sarkozy die Realpolitik einholen wird. Das heißt, zwischen französischem Wunschdenken und tatsächlichen politischen Erfolgen klafft oft eine große Lücke.
Nicolas Sarkozy trägt da recht dick auf in seiner Antrittsrede. Kann er sich denn das überhaupt leisten?
Also er kann es sich zumindest für den Moment eben sicherlich noch leisten. Wie gesagt, es war seine Auftaktrede und in der darf er durchaus auch Ambitionen zeigen. Wichtig ist aber, Sie haben es gesagt, er wollte eben gestern Europa, die EU, vor allem dem französischen, dem einheimischen Publikum verkaufen. Und in Frankreich gehört nun mal seit dem französischen Nein zum EU-Verfassungsprojekt eben die Skepsis gegenüber einem Europa, das sich zu wenig um die Menschen kümmert, das eben ein bisschen unsozial ist. In Frankreich gehört dies zu politischen Diskussionen dazu. Sarkozy will also einen heilsamen Schock auslösen und ich denke, dieses Anpacken kann der EU unter Umständen ganz gut tun. Aber Sarkozy muss sich bewusst sein, er kann nicht in den nächsten Monaten ständig seinen europäischen Partner provozieren. Das hat er schon vor kurzem gemerkt, dass Angela Merkel im Zusammenhang mit dem Projekt Mittelmeerunion ihm ganz klar gemacht hat, französische Alleingänge werden nicht geduldet.
Nicolas Sarkozy hat ja auch schwierige Aufgaben vor sich, zum Beispiel den Reformvertrag von Lissabon. Heute lässt sich ja auch Polen verlauten, es wolle den Vertrag nicht unterzeichnen. Wie bewerten Sie diese Aussage des polnischen Präsidenten?
Ja, ich denke, wichtig ist es, Sie haben es gesagt, es ist vor allem eben der Präsident Kaczynski, der gesagt hat, eben nach dem irischen Nein sei das Thema Reformvertrag für Polen zumindest für den Moment kein Thema mehr. Kaczynski steht ja in politischen Konfrontation mit Ministerpräsident Tusk und dieser unterstützt ja den Vertrag. Aber vor allem, denke ich, versteckt sich Präsident Kaczynski auch ein wenig hinter Irland, denn bei den Vertragsverhandlungen damals vor ein paar Monaten, da hat er zum Schluss ja eingelenkt und selber unterschrieben, ironischerweise damals noch unter der Vermittlung Vermittlung von Nicolas Sarkozy. Es wird sich also zeigen, ob Sarkozy es noch einmal schafft, in den nächsten Monaten diskret diplomatisch vorzugehen, um eben die Blockade Polens doch noch aufzuheben.
Sie haben Irland erwähnt. Es ist ja so, neben Polen bocken auch andere Länder, Tschechien zum Beispiel und eben auch Irland. Hatte der französische Präsident reelle Chancen, alle auf einen Kurs zu bringen?
Also es wird sicherlich nicht einfach werden für Sarkozy. Er ist ja angetreten mit der Devise, jetzt sollen alle anderen EU-Länder so rasch als möglich den EU-Reformvertrag ratifizieren, damit eben der Druck auf Irland zunimmt, dass Irland sozusagen am Schluss alleine als Neinsager dasteht und man eben mit Zugeständnissen nochmal zu einer neuen Abstimmung in Irland kommen könnte. Aber ich denke, mit der Verzögerungstaktik in Polen und Tschechien, auch mit den Problemen in Deutschland, wo ja Bundespräsident Köhler wegen einer Verfassungsbeschwerde nicht unterschreiben kann, wird es für Sarkozy schwierig. Dass der Vertrag noch unter dem Vorsitz Sarkozys, also noch vor Ende Jahr in Kraft tritt, damit rechnet eigentlich niemand mehr hier in Brüssel.
Das waren Einschätzungen unseres EU-Korrespondenten Thomas Oberer in Brüssel. Frankreich folgt jetzt also auf Slowenien. Die kleine Alpenrepublik hatte als erstes ex-kommunistisches Land und EU-Neumitglied die Führung der Union übernommen. Überschattet wurde das Präsidentschaftshalbjahr zuletzt natürlich von der Krise rund um den Lissabonner Vertrag. So richtig gefordert war Slowenien aber in der Balkanpolitik. Aus Belgrad, Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller.
Klein, aber fein, wird in Brüssel bilanziert. Slowenien habe im halben Jahr seiner EU-Präsidentschaft bescheiden und effektiv gearbeitet, lobte EU-Kommissionspräsident Barroso. Und Sloweniens Regierungschef Janez Janša antwortete, es sei eine immense Herausforderung gewesen und sie seien um wertvolle Erfahrungen reicher geworden. Soweit, so gut. Und tatsächlich, Slowenien hat sich als ehemaliger jugoslawischer Bruderstaat vehement dafür eingesetzt, dass die Europäische Union die Unabhängigkeit des Kosovo anerkennt und Serbien gleichzeitig den Weg zur EU-Mitgliedschaft ebnet. Auf dem gegenseitigen Schulterklopfen können nun aber gerade slowenische Journalisten nicht vergessen, dass ihre Regierung als EU-Präsidentin nicht so eigenständig agiert hat, wie sie das gerne darstellt. Ende Januar hat nämlich die slowenische Tageszeitung Dnevnik bekannt gemacht, wie sehr die USA auf Slowenien Druck ausgeübt haben. In der Hauptstadt Ljubljana hat Redaktor Igor Mekina recherchiert, dass sich schon im letzten Dezember eine Delegation des slowenischen und Vertreter des US-Außenministeriums in New York getroffen haben. Den Slowenen wurde dort unter anderem mitgeteilt, wie sie die Kosovo-Frage zu handhaben hätten, und die USA wünschten sich eine baldige Anerkennung des unabhängigen Kosovo möglichst vieler EU-Staaten. Dass sich Slowenien am Gängelband der USA befinden soll, hat in Ljubljana ziemlich viel Staub aufgewirbelt. Die Regierung dementierte umgehend und bezichtigte die Medien der Nestbeschmutzung. Redaktor Mekina dagegen ist heute arbeitslos. Kurz nach Erscheinen der Recherche hat ihn sein Chefredaktor gefeuert. Auf Druck der Regierung hin wird in der slowenischen Hauptstadt vermutet. Mekina hat keine Chance, bald wieder als Redaktor arbeiten zu können. Denn im sehr kleinen slowenischen Markt stehen die Medien unter enormem politischem und wirtschaftlichem Druck. Schon vor Beginn der Präsidentschaft hatten über 500 slowenische Journalisten eine Petition gegen den Versuch der Regierung unterzeichnet, Medienkritik zu unterbinden und leitende Redakteure auszutauschen. Solche Vorwürfe lassen den spröden Ministerpräsidenten Janša kalt. Denn Sloweniens Medien haben nicht mehr viel zu melden. Und mit dem Lob der EU im Rücken kann Demokrat Janša dem Kampf für die Wahlen im Herbst getrost entgegensehen.
Walter Müller.